Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 1000 fremde Orte. Eine Weltreise mit dem Fahrrad? Das klingt schon ziemlich verrückt. Und trotzdem, oder gerade auch deswegen, haben Melanie und Ricardo sich an dieses Abenteuer gewagt. Relativ spontan, blauäugig und naiv sind die beiden losgeradelt. Nutze ihre Tipps und Tricks, lerne aus ihren Fehlern und lass dich einfach nur inspirieren. Und jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung mit deinem Podcast-Host Melanie.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode auf unserem Podcast 1000 fremde Orte. Heute geht's los mit dem dritten Teil von und mit Maximilian Semsch. Der ist einmal um Australien geradelt. Ich hoffe, du kannst mir so ein bisschen die unangenehmen Nebengeräusche verzeihen. Wir saßen in der Bücherei und die haben hier gerade ein bisschen die Regale umgebaut. Und ich habe die leider nicht rausgefiltert bekommen. Ich hoffe, du kannst trotzdem was mitnehmen aus dem Interview und es macht dir Spaß. Und dann legen wir am besten gleich mal los. Also, viel Spaß! Heute geht's darum, in Teil 3 der Reihe mit dir, Maximilian, dass du mit dem E-Bike einmal um Australien rumgefahren bist. Und zwar hast du das ausgelegt als eine Testfahrt für E-Bikes. Du hattest damals schon gesagt, als du in deiner ersten Weltreise warst, du wirst irgendwann nochmal wiederkommen und Australien mit dem Fahrrad befahren. Dann war es soweit und das mit dem E-Bike. Wie bist du auf die Idee gekommen, ausgerechnet mit dem E-Bike einmal um Australien zu fahren?
Ich habe eigentlich damit zwei Dinge verbunden. Zum einen den lang gehegten Wunsch, einmal um Australien zu fahren. Und zum anderen, die Reise war 2012, so ab 2010 hat es so langsam begonnen, dass man gemerkt hat, dass E-Bikes auf jeden Fall stark im Kommen sind und die halbe Welt hat drüber geredet und keiner hat es ernsthaft ausprobiert. Und ich war von vornherein begeistert von der gesamten Sache und dachte mir, man könnte das ja gut miteinander verbinden, das Thema Australien und irgendwie was Neues machen, gerade in dem E-Bike-Bereich. Und so habe ich das dann miteinander verknüpft und genau, die bis dato längste Testfahrt.
Spannend ist ja schon, weil so ein E-Bike ist ja auch selbst heute noch so ein bisschen verpönt mit, ach, das ist ja kein richtiger Sport und man fährt ja gar nicht richtig Fahrrad. Das war natürlich früher noch nicht so, ne? Da war das alles ein bisschen neu, jeder war vielleicht auch ein bisschen neugierig, aber auch skeptisch.
Ich finde eigentlich eher andersrum. Also die Skepsis lässt nach und nach, wird immer weniger. Also da war die Skepsis irgendwo so 2011, als ich dann das angekündigt habe, viel, viel größer, als sie heute ist.
Okay, ja, das mag sein. Ich bin halt nicht so drin in dieser E-Bike-Szene, sage ich jetzt mal. Ich saß bisher einmal auf einem E-Bike, aber das hat schon gefetzt, muss man sagen. Das war schon cool.
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt unglaublich viel Fahrspaß, der dahinter steckt.
Ja, genau. Also wir waren bei meiner Mutter und hatten ordentlich Gegenwind, aber das war alles gar kein Problem. Du bist in Australien dann ganze 16 Kilometer gefahren.
16.000.
Meine ich ja. Ja. Du warst aber nicht alleine. Du hattest diesmal ein Begleitfahrzeug dabei, was es natürlich auch einfacher macht, was Gepäck angeht. Wen hast du mitgenommen? Wer war mit dabei?
Also zum einen Marion, meine mittlerweile Frau, und ich hatte noch lange nach einem Kameramann gesucht und hatte dann Frank aus Berlin kennengelernt, der als Kameramann mit beim Projekt dabei war.
Also nur ihr drei?
Zu dritt fest, und wir hatten zwei Räder und auf dem zweiten Rad hatten wir Gäste, unter anderem einen Engländer, der war für, ich glaube, 6-7 Wochen für 5000 Kilometer mit dabei.
Das war der Verrückte, kann das sein?
Ja, genau, der verrückte Ray.
Der Ray, der war einfach großartig im Film, also der war echt cool. Wie hast du den gefunden?
Ja, das so wie der im Film ist, ist auch in Wirklichkeit. Den habe ich kennengelernt auf meiner ersten großen dreijährigen Weltreise. Wir hatten damals zusammen in Thailand in derselben Strandbar gearbeitet und waren freitags immer bei der Strandparty für die Feuershow verantwortlich.
Ray, ausgerechnet für die Feuershow.
Ja, genau. Das hat aber gut funktioniert. Wir haben nichts abgefackelt.
Ja, das ist gut. Wie hast du deine anderen Begleiter so gefunden, die mitgefahren sind?
Ja, das funktionierte leider nicht so gut wie später in Deutschland. Was zum einen daran liegt, dass keiner so bescheuert war, um auf solchen Strecken mitzukommen und der Australier an sich auch nicht viel Fahrrad fährt. Marion ist dann noch gut 5000 Kilometer auf dem zweiten Rad mitgefahren und da hatten wir nochmal einen Schweizer für ein oder zwei Tage mit dabei. Ein Schweizer Auswanderer, der schon lange in Australien lebt.
Und der fährt da auch regelmäßig Fahrrad oder hat er einfach nur mal Spaß gehabt?
Der fährt auch Fahrrad. Der ist auch schon einmal rund um Australien geradelt. Also der ist auch so ein begeisterter Fahrradfahrer. Der ist sogar einmal schon mittendurch über Sandpiste und sowas. Also nicht so langweilig wie ich auf geteerter Straße.
Ja, was heißt langweilig? Selbst Australien, geteerte Straße, da hast du ja auch mal kilometerweit einfach gar nichts.
Ja, eher hunderte bis tausende Kilometer. Also klar hast du diese körperliche Entlastung mit dem E-Biker, was da echt nicht zu unterschätzen ist, ist dieser mentale Aspekt, wenn du irgendwie dann echt über hunderte Kilometer durch dieselbe Landschaft fährst und es geht einfach, es passiert irgendwie halt nichts. Das ist unvorstellbar, wie groß Australien ist. Also wenn man da mal 300 Kilometer radelt und an eine Tankstelle kommt und dann hat man eben nochmal 250 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle.
Okay, wir haben uns das ja auch noch vorgenommen, die Westküste zu radeln. Gerade die Westküste ist ja noch ein bisschen extremer als die Ostküste, von den Distanzen her. Aber ja, wir werden mal sehen, wie wir das schaffen.
Also ich würde es kein zweites Mal mehr machen.
Genau, wenn du ein Fahrzeug dabei hast, ist natürlich geil, du kannst das ganze Wasser mitnehmen, ne?
Richtig, richtig. Also ich war auch schon mal auf dieser dreijährigen Weltreise mit dem Fahrrad an der Westküste ohne Auto. Und da hatten wir es dann so gemacht, wenn das Wasser alle war, haben wir einfach entgegenkommenden Fahrzeugen oder die überholt haben mit der leeren Flasche gewunken. Und da lässt sich keiner verdursten. Also wenn das Wasser mal alle war, dann haben wir immer welches bekommen.
Die haben eigentlich auch immer alle was einstecken.
Ja, gerade wenn so Campingmobile oder irgendwas vorbeifahren, dann ist das kein Problem.
Ja. Wie lange hat die ganze Reise bei dir gedauert dann einmal um Australien?
Das waren gut 7 Monate, die wir in Australien waren und jetzt so von Anfang, von Start bis Ankunft, glaube ich, waren es so 187 Tage reine Reisezeit und davor und danach halt noch einige Zeit in Sydney, um alles vorzubereiten, vor der Reise und auch nach der Reise wieder den Rückflug.
Dann fällt ja das dreimonatige Visum weg, ne? Mit welchem Visum seid ihr dann eingereist?
Wir hatten ein Jahres Touristenvisum. Also man kriegt das 3-Monate-Visum für Australien ganz schnell ohne Probleme und es gibt auch 6 und 12 Monate. Das kann allerdings länger dauern, weil unter Umständen, die dann Finanznachweise haben wollen, weil deren größte Sorge ist natürlich, dass da Leute mit so einem Touristenvisum kommen und dann am Ende schwarz arbeiten. Und das hatten wir mit einem von den 3 Visen. Wie saß so? Da hat es dann, glaube ich, 6 Wochen gedauert, bis wir alle 3 dann schlussendlich hatten. Also wenn man sich ein 6 oder 12 Monate Visum holen will, sollte man ein bisschen Zeit einplanen, die das unter Umständen benötigen könnte.
Ja, aber ist das nicht so bei diesem Einjahresvisum, dass du alle 3 Monate das Land verlassen musst?
Nee, eben nicht. Nee. Deswegen hast du ein Jahresvisum dann. Deswegen ist es auch so streng oder etwas strenger, das zu bekommen.
Okay, irgendwie habe ich sowas im Hinterkopf gehabt. Aber ist ja gut, wenn es nicht so ist.
Genau, aber unter 30 Travel and Work einfach. Das ist das Einfachste.
Ja, das stimmt, das fällt für uns leider weg. Haben wir schon gemacht und wir sind über 30. Pech gehabt. Genau, du hast gerade gesagt Sydney. Ich glaube, ihr seid auch in Sydney gestartet. Und ihr seid in welche Richtung gefahren?
Genau, vorm Sydney Opera House. Und vorm Sydney Opera House endete die Reise dann auch wieder. Im Uhrzeigersinn, was der große Fehler war, weil ich dann später nämlich 7000 Kilometer Gegenwind hatte.
Also wenn wir die Westküste fahren, dann von Darwin runter nach Perth, nicht andersrum.
Ja genau, dann am besten von oben nach unten. Richtig, ja. Es kann natürlich auch sein an der Westküste selber, dass er da mal dreht, aber gerade oben im Norden kommt natürlich auch auf die Jahreszeit an, aber in den australischen Wintermonaten solltet ihr dann vorherrschend Rückenwind haben.
Mhm. Ich glaube, wir werden im Oktober, November, Dezember, Januar, so um den Dreh werden wir da sein. Natürlich die heißesten Monate, wir deppen, aber ja, so hat es sich jetzt gerade ergeben.
Ja, vor allem hast du nicht vergessen, dass du da oben Regenzeit hast. Also da kann es dann schon passieren, dass halt da mal die Straßen irgendwie für ein paar Tage zu sind, weil sie Meter hoch unter Wasser stehen.
Ihr hattet das auch mal, oder? Dass ihr irgendwo nicht durchgekommen seid?
Doch, wir sind am Ende schon durchgekommen. Aber wir hatten noch so als wir dann oben im Norden ankamen, hatten wir noch so die letzten 2, 3 Wochen Regenzeit mitbekommen. Also das war dann eh schon schwach sozusagen. Aber hat schon einen sehr guten Eindruck vermittelt, was da los ist, wenn es da mal 5 Tage sehr heftig regnet. Also das waren schon richtig krasse Gewitter und Platzregen, die wir da hatten. Und dann ist es eben dadurch, dass das Land auch dann da oben so trocken ist, das Wasser versickert halt nur sehr schlecht. Und dadurch entstehen dann wirklich dann innerhalb kürzester Zeit auch reißende Bäche.
Ja, oh, das ist schon irre, das stelle ich mir furchtbar vor. Wir haben das hier letztens in Neuseeland gesehen, also wir haben mit dem Fahrrad gefahren und wir wollten auch über so ein kleines ausgetrocknetes Flussbett drüber, aber hier hat das die Tage so geregnet, dass das vollgelaufen ist und da ist auch wirklich eine Frau mit ihrem Four-Wheel Drive drinnen stecken geblieben und wir haben nur zusehen können, wie das Auto immer weiter absinkt und da war zum Glück so ein bisschen Bagger, die diese Frau da rausgeholt haben und dann letztendlich auch das Auto rausgezogen haben, aber das war schon heftig.
Ja, gerade in so einem großen Kontinent wie Australien wird dann auch schnell wieder klar, wie klein du eigentlich als Mensch bist und wie viel gewaltigere Dinge es gibt als dich.
Ja, also das möchte man nicht gerne mitmachen. Zurück zum Thema E-Bikes. Ihr seid in Sydney gestartet, ihr seid im Uhrzeigersinn gefahren, beziehungsweise hauptsächlich du. Wie viele Kilometer hast du am Tag mit dem E-Bike geschafft und wie viele Akkus hattet ihr überhaupt mit?
Wir haben am Tag, glaube ich, was war denn das? So im Durchschnitt sind wir, glaube ich, 85 Kilometer oder sowas am Tag gefahren.
Mit einem Akku? Nee.
Nee, wir hatten noch schon mehrere. Das waren damals noch 300 Wattstunden Akkus. Also noch sehr neu alles. Das heißt, heute ist es normal, dass du 500, teilweise 600 Wattstunden Akkus hast. Und wir hatten damals, glaube ich, pro Rad 3 Akkus mit.
Okay. Wie habt ihr die geladen auf dem Weg?
Wir haben dann, an der Ostküste war es kein Problem, da gab es dann, wo Menschen sind, gibt es Steckdosen und ansonsten dann später im Outback haben wir eine große Solarzelle uns besorgt, die oben aufs Autodach geschnallt und darüber haben wir dann einen Großteil der Akkus geladen, was auch eigentlich ganz gut funktioniert hat. Also kam immer so ein bisschen auf die Sonne drauf an natürlich, aber Sonne gibt es ja meistens genug in Australien, also wir konnten da so 2, 3, an manchen Tagen sogar 4 Akkus nachladen.
Das ist schon eine Menge. Und mit einem Akku bist du dann wie weit gekommen? 60 Kilometer?
Ja, ungefähr sowas. Ich werde dann auch oft gefragt, wie lange hält der Akku? Das ist halt immer so nicht pauschal zu beantworten. Das sind wie beim Benzinverbrauch, beim Auto auch verschiedene Faktoren, die es beeinträchtigen, wie schwer ist es beladen, hast du Rückenwind, Gegenwind, fährst du viel bergauf oder ab, hast du viel anhalten oder fährst du konstant? Und das sind dann die Angaben, die man bei einem Rad hat, das ist immer der Maximalwert unter Optimalbedingungen. Also von dem sollte man, wenn jetzt der Hersteller sagt, Akkureiche Weite bis zu 170 Kilometer, sollte man nicht von ausgehen, dass man bei jeder Fahrt das auch erreicht.
Ja, das stimmt schon. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Weil heute kommst du ja schon relativ weit mit einem, also 120 oder so. Und ihr habt dann gezeltet, oder du zumindest. Oder seid ihr auch mal in Unterkünften?
Nee, wir haben alle gezeltet. Also wir haben bestimmt 95% unserer Nächte oder 97% im Zelt verbracht. Weil alles andere bei 7 Monate Reisezeit zu dritt kannst du dir dann nicht leisten. Also Australien ist schon richtig teuer. Da selbst wenn man auf einen Zeltplatz geht mit 3 Personen, nur um dann sozusagen die Dusche und vielleicht eine Steckdose zu benutzen, bist du dabei 60, 70 Dollar oder sowas. Und bezahlbare Unterkünfte wie Hotelzimmer, da bist du bei eher schon dann über 100 Euro, aber ohne, dass du wirklich jetzt hier 4 Sterne hast. Sondern wirklich eher Motel-Standard.
Aber hattest du da nicht ein bisschen Bedenken, gerade so, als ihr ein bisschen im Outback wart, mit den ganzen Viechern, die es da so gibt?
Nee, gar nicht. Und es ist auch, wird viel heißer gekocht, als es gegessen wird. Also gerade mit Australien und giftigen und tödlichen Tieren. Es ist nicht so, dass sozusagen an jeder zweiten Ecke du von irgendeiner Giftspinne oder Schlange attackiert wirst, sondern wir haben auf der gesamten Reise, glaube ich, keine 7 Schlangen gesehen und nur einmal eine gefilmt, weil die jedes Mal weg war, bis wir die Kamera draußen hatten. Und mit den Viechern ist es halt eher so Insektenzeug, was es viel gibt. Aber der Vorteil vom Zelt ist natürlich, wenn einmal der Reißverschluss zu ist, kommt nichts mehr rein und nichts mehr raus. Also ich würde mich jetzt nicht im Outback unter Sternenhimmel ohne alles hinlegen. Aber im Zelt, und wenn man das Zelt aufbaut, sind die Reißverschlüsse ja zu, dann huscht man rein. Und gut ist, also wir hatten da jetzt nie irgendwas im Zelt drin. Wenn man seine Schuhe vorm Zelt stehen hat, dann sollte man die halt in der Früh einmal ausklopfen, um sicherzugehen, dass da in der Nacht nicht irgendeine Spinne eingezogen ist, aber ansonsten ist das wirklich kein Thema. Viel schlimmer waren zum Beispiel die sehr harmlose, aber sehr nervige Buschfliege, die da auch, die könntet ihr dann auch in Western-Australien begegnen. Und das ist eine sehr kleine Fliege, aber die kommt zu Tausenden, wenn nicht Millionen vor. Und gerade im Outback, wo es keine Flüssigkeit gibt, setzen die sich am allerliebsten in dein Gesicht, so Mundwinkel, Nase, Augen, Ohren. Und das ist schon anstrengend, wenn du da den ganzen Tag hunderte Fliegen um dich rum hast. Und der wichtigste Gegenstand war unser 5-Dollar Fliegen- und Moskitohut, den du dir dann übers Gesicht gezogen hast.
Ja, ich erinnere mich aus den Ausschnitt aus dem Film, genau. Da hast du einen Hut aufgehabt und das war echt, sah nicht schön aus.
Und bei meiner ersten Australienreise da war ich dann schon im Zelt und habe mich gerade hingelegt und war kurz vorm Einpennen. Weil wir es hatten, wenn was drin ist, kommt nicht mehr raus. Und dann ist mir plötzlich was über die Stirn getapselt. Glaub mir, ich war noch nie so schnell senkrecht in meinem Bett gesessen. Und klar, dein erster Gedanke in Australien ist irgendein giftiges Tier. Und habe dann meine Taschenlampe irgendwo zusammengekramt und habe geleuchtet. Und dann saß dann im hintersten Eck eine kleine Maus, die wahrscheinlich mehr Schiss hatte als ich. Und dann habe ich den Reißverschluss aufgemacht und sie rausgelassen. Aber der Schock war schon groß, wenn dir bei Dunkelheit etwas in Australien übers Gesicht läuft.
Das kann ich mir vorstellen. Das glaube ich gerne. Ich glaube, es ist egal, wo du bist, aber gerade in Australien ist es nochmal eine Nummer schlimmer. Was würdest du jetzt sagen auf deiner Australienreise? Das ist wahrscheinlich eine sehr unbeliebte Frage. Aber welche Ecke hat dir vielleicht am besten gefallen?
Diese wo war es am schönsten Frage ist natürlich die Standardfrage, die immer kommt. Wie gesagt, sie ist nicht so leicht zu beantworten, aber ich habe sie ja schon oft gestellt bekommen. Also obwohl es natürlich schon vielleicht auch eines der Highlights ist und viele hinfahren, aber die Great Ocean Road, obwohl ich schon wusste, was mich so ein bisschen erwartet, war es trotzdem so, dass ich dann ziemlich baff war, als man vor Ort war. Und auch Western Australien, Ningaloo Reef oder Kerridini National Park haben wir sehr gut gefallen. Oben auch das Northern Territory mit Broome und Litchfield und Kakadu National Park. Finde ich eine tolle Ecke. Und das Great Barrier Reef. Man stellt sich ja das immer so als ein zusammenhängendes Riff vor, aber so ist es ja gar nicht. Also man sieht ja dann immer wirklich nur eine Insel oder einen kleinen Teil. Aber es ist schon wirklich wie ein Paradies. Ein sehr bedrohtes allerdings.
Ich wollte gerade sagen, ich war ja 2014 in Australien und ich war auch im Great Barrier Reef schnorcheln. Ich muss sagen, ich war schon ein bisschen enttäuscht. Ich war zweimal schnorcheln. Das eine Mal war ganz okay, es war bunt, es war belebt und das zweite Mal war nichts los. Das war alles wie ausgestorben.
Ja, die haben auch so mit dem, ich weiß nicht mehr, wie heißt, irgend so ein sehr gefräßiger Krebs oder Seestern ist es, glaube ich, der große Teile der Korallen vernichtet und der einfach auch unzerstörbar ist.
Oh je, das ist ja furchtbar. Hoffentlich kommt der nicht auch noch zum Ningaloo Reef. Weil da freue ich mich eigentlich drauf, wenn wir dann in Australien sind. So die Westküste, Ningaloo Reef. Great Ocean Road, ja, haben wir auch schon gesehen. Ist ein bisschen touristisch, bisschen sehr touristisch, finde ich. Da huschen wir dann meistens nur so schnell durch, weißt du, weil es dann zu voll ist.
Ja, ich fand aber bei uns damals, obwohl es auch Hochsaison war, es ging damals. Also ich fand's, wir waren da auch dann unten an den Strand, da bei den 12 Aposteln, wir waren da echt alleine und da war sonst auch sonst niemand, nur das bei Sonnenuntergang.
Das ist besonders. Ich stelle mir das nicht so angenehm vor, die Great Ocean Road mit dem Fahrrad zu fahren, weil es eng ist, weil es Serpentinstraßen sind und weil es viele Autos sind. War das nicht manchmal ein bisschen, ja, was heißt beängstigend oder beengend, da die Straße lang zu fahren?
Nee, dir da fand ich es eigentlich ging's, weil die meisten, die da unterwegs sind, sind eh selber Touristen, die ganze Zeit glotzen und deswegen fahren tendenziell alle eher langsam. Viel schlimmer fand ich eigentlich dann so teilweise das Outback, wenn die Roadtrains unterwegs sind und ich so ein 70 Meter langer Lastwagen mit 100 km/h und einem halben Meter Abstand überholt.
Wobei die ja eigentlich Platz hätten, um mehr Abstand zu lassen, ne? Ja, die sitzen halt am längeren.
Ja, manchmal weiß ich nicht, ob sie es entweder absichtlich gemacht haben, um uns ein bisschen zu ärgern oder ob sie uns einfach in ihrem Tunnelblick gar nicht gesehen haben. Oder es kann natürlich passieren, dass Gegenverkehr kommt in dem Moment. Dann kann er nicht auf die Gegenspur und so ein Roadtrain-Fahrer, der wird nicht vom Gas gehen wegen dir. Also der der bleibt da drauf. Und dann musst du halt ausweichen und dann den lebensrettenden Sprung in den Straßengraben nehmen. Also er hat schon so 2-3 Überholmanöver, die waren echt sauknapp.
Okay, das ist ja auch ein bisschen beängstigend dann. Naja, ich bin gespannt. Also ich hätte jetzt anders erwartet, muss ich sagen. Aber okay, lassen wir uns mal überraschen, wie es dann in einem Jahr bei uns aussieht, wenn wir da lang düsen. Also hattest du als Mitfahrer Ray und einen Schweizer, hast du gesagt, ne?
Genau. Ich weiß allerdings gerade nicht mehr, wie der Schweizer hieß.
Ja, du hast so viele Mitfahrer gehabt auf deinen verschiedenen Reisen. Das ist ja, glaube ich, ganz normal, dass man da vielleicht mal den einen oder anderen Namen vergisst. Und solche speziellen Typen wie Ray, die prägen sich halt einfach ein. Habt ihr noch Kontakt zueinander?
Ja, mal, da, für irgendwas muss dieses Facebook ja gut sein. Also darüber ist man dann schon in Kontakt. Aber jetzt gesehen haben wir uns jetzt auch schon seit 2012 nicht mehr.
Okay, ist er wieder zurück in England?
Der ist jetzt aktuell, glaube ich, schon seit 2 Jahren oder so in England, nachdem er 14 Jahre unterwegs war oder irgendwie sowas.
Ach krass, war der auch so lange unterwegs? Aber auch mit dem Fahrrad?
Stellenweise mit dem Fahrrad, aber der hat einfach auch alles gemacht. Ich bin damals auch mit ihm dann noch in Australien, schon bei meiner ersten Weltreise, nochmal mit ihm auch für ein paar Wochen Fahrrad gefahren.
Ach so, so schließt sich der Kreis, ne?
Ja, so schließt sich der Kreis, genau.
Super, das ist ja cool. Ja, super, Mensch. Also die DVD ist natürlich auch mega cool geworden. Du hast mittlerweile 3 DVDs gemacht. Einmal München-Singapur, einmal Around Oz und die letzte und aktuelle DVD ist deine Deutschland-DVD.
Richtig.
Da bist du mit dem Fahrrad, hast du gesagt, so, ich kenne mich vor der eigenen Haustüre nicht aus, da muss ich jetzt auch mal mit dem Fahrrad fahren. So ungefähr war das, ne?
Ja, genau so war das. Also mir ist halt irgendwann ist mir klar geworden, dass ich mich in Thailand und Australien besser auskenne als in Deutschland und dass ich dann irgendwie, saß ich mal vor so einer Blanko-Deutschland-Karte, nur mit Umrissen und könnte nicht alle 16 Bundesländer bestimmen. Und da dachte ich mir, das kann es ja nicht sein, dass du so wenig Ahnung von deinem eigenen Land hast. Und habe dann gesagt, hier, es wird Zeit, weil deinem eigenen Land auch eine Chance zu geben. Und war dann auch durchweg positiv überrascht, was man eigentlich direkt vor der Haustür erleben kann, weil es ja doch eben das Phänomen ist, was viele haben, so auch ich, Hauptsache möglichst weit weg in irgendwas Exotisches, ja, sei es jetzt Australien, Neuseeland, Südostasien oder weiß Gott was. So war ich als junger Mensch halt auch, dass mich einfach rausgezogen hat und ich die Welt sehen wollte. Und vielleicht ist das Älterwerden, aber ja, irgendwie das, was vor der Haustür liegt, kennt man viel zu wenig. Und in der Frage bin ich so auch ein bisschen mit der Reise nachgegangen, was man direkt vor der Haustür eigentlich erleben kann.
Schöne Abschlussworte von Maximilian. Das war der 3. Teil seiner 4-teiligen Serie. Nächste Woche kommt dann der 4. und letzte Teil. Da ist er mit dem Fahrrad durch Deutschland geradelt, weil er meinte, er kenne sich in dem Rest der Welt besser aus als vor der eigenen Haustür. Dabei hat er so die kuriosesten Unterkünfte gesucht und hat interessante Leute kennengelernt und das wird er uns beim nächsten Mal erzählen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch einen Daumen da bzw. abonniere den Kanal, kommentiere auch gerne auf unserem Blog und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann, tschüssi!